HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Jetzt am Wochenende wird es vielerorts in Hessen winterlicher. Und für viele steht auch schon der Skiurlaub vor der Tür. Doch der wird in diesem Jahr wohl besonders teuer werden. Nach zwei Corona-Wintern steht den Betreibern im Wintersportgebiet Willingen die nächste Krise ins Haus. Die Energiepreise machen den Winterurlaub besonders teuer. Denn Lifte, Heizungen oder Schneekanonen, all das kostet. Wie die Liftbetreiber, Gastronomen und Hoteliers damit umgehen wollen, das hat Silvia Ritter nachgefragt.
Die Gondeln der Ettelsbergseilbahn schweben majestätisch zur Bergstation. Noch begrüßen die Hänge des Willinger Upplands ihre Besucher in zartem Grün, doch nicht mehr lange. Die gelbstrahlenden Schneekanonen sind einsatzbereit.
Wir sind natürlich jetzt auch alle schon ganz heiß. Nach den schwierigen letzten Wintern sieht es im Moment ja ganz gut aus. Also wir haben die Vorbereitung fast abgeschlossen und ja, so ab dem 8. Dezember meldet es kalte Luft, Stand heute. Und das wären gute Startsignale für die neue Saison.
Jörg Wilke ist Geschäftsführer der Ettelsbergseilbahn. Sinkt die Außentemperatur längere Zeit unter minus 2 Grad, geht's los mit der künstlichen Beschneiung. 120 Schneekanonen und Schneilanzen sorgen in der Willinger Wintersaison für 13 Kilometer beschneite Pisten. Auch jetzt in der Krise?
Wir werden bei allen Maßnahmen, die wir machen, darauf Wert legen, dass der Wintersportler es nicht merkt.
Maßnahmen gibt's jede Menge. Die Kabinenseilbahn fährt ab dieser Saison etwas langsamer ins Tal. Das spart Energie. Dabei bleibt auch die Sitzheizung aus. Für den K1-Sessellift gab's diesen Sommer eine neue Photovoltaikanlage und auch alte Schneekanonen werden durch effizientere ersetzt. Generell wurde die Beschneiung optimiert.
Das ganze Gelände ist per GPS ausgemessen worden und unsere Pistenraupenfahrer wissen bis auf 2-3 Zentimeter genau, wie viel Schnee unter ihnen liegt. Das heißt, wir müssen nicht an gewissen Ecken sinnlos Schnee produzieren, weil es vorher war es einfach weiß, da hat man Schnee nach Gefühl gemacht. Jetzt weiß man, was wo liegt, man kann es genauer dorthin schieben, wo es gebraucht wird.
Der Wintersportler kann sich also auf ein volles Programm freuen, muss dafür aber auch ein wenig tiefer in den Geldbeutel greifen.
Also wir haben speziell in Willingen haben wir uns dazu entschieden, zum Beispiel die Tageskarte, das ist ja so die meistgebrauchte Karte, um 2 Euro zu erhöhen. Das entspricht knapp, also 5,5%.
36 Euro sind das dann für das Tagesticket für Erwachsene. Teurer wird es auch bei der Übernachtung im Wintersportort. Daran sind allerdings nicht nur die hohen Energiekosten schuld, so Markus Göbel, Juniorchef der Göbel Hotels.
Durch die enorm gestiegenen Lebensmittelpreise wird der Urlaub teurer werden. Das ist aber nicht pauschal zu sagen und selbst bei den unterschiedlichen Arrangements immer wieder sehr individuell.
Auch in den Hotels wird Energie gespart. Warmwasserboiler wurden gereinigt, Lüftungsanlagen gewartet und alte Pumpen ausgetauscht. Und außerdem?
Für die Außenpools haben wir begrenzte Poolnutzungszeiten definiert. Die Raumtemperaturen wurden etwas reduziert. Wir haben Wassersparer da eingesetzt, wo es möglich war.
Markus Göbel blickt positiv in die Zukunft, wenngleich die Buchungslage noch nicht so gut ist wie vor der Corona-Zeit. Die Pandemie hat das Buchungsverhalten der Gäste generell stark verändert. Das weiß auch Norbert Lopatta, Leiter des Tourismus und Kurbetriebs in Willingen.
Durch die Pandemie sind die Buchungsverhalten oder hat sich das Buchungsverhalten der Gäste gerade in diesem Kurzurlaubssegment sehr dramatisch geändert in Richtung ganz, ganz kurzfristig. Also man hat den Eindruck, wir sind ja in der Mitte Deutschlands, sehr schnell erreichbar von vielen Punkten aus für viele Menschen. Die gucken morgens aus dem Fenster und sagen, Mensch, wir fahren nach Willingen.
Skiurlaub in der Energiekrise. Wie Liftbetreiber, Gastronomen und Hoteliers in Willingen damit umgehen, darüber hat uns Silvia Ritter informiert. Die Energiekrise macht auch den Betreibern von Eisbahnen zu schaffen. Doch Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Manche Anbieter verzichten jetzt auf Natureis und stellen synthetische Flächen auf. Die sparen Strom, Wasser und damit auch jede Menge Kosten. In Marburg gibt es so eine künstliche Eisbahn und dort hat hr-Info-Reporterin Janina Michel ihre Schlittschuhe geschnürt und diese synthetische Eisbahn für uns getestet.
Das synthetische Eis besteht aus speziellen Kunststoffplatten, die zu einer großen Fläche zusammengesteckt werden. Für 900 Quadratmeter dieser Platten und Zubehör gibt die Stadt Marburg rund 240.000 Euro aus. Die Anschaffung lohne sich aber, hat mir Stadträtin Kirsten Dinnebier erklärt.
Bei dem Eispalast in der bisherigen Form hatten wir natürlich 95 Kilowattstunden Strom pro Saison, die wir jetzt komplett einsparen, weil mit dem synthetischen Eis weder Wasser noch Kühlung noch sonst was gebraucht wird. gebraucht wird.
Entwickelt wurde das System von einer Schweizer Firma und wird schon weltweit eingesetzt. Auch in Ländern wie Mexiko, Brasilien oder Saudi-Arabien, da ist dann auch Eislaufen bei 40 Grad in der Sonne möglich. Denn es soll dem Schlittschuhlaufen auf echtem Eis schon sehr nahe kommen. Dafür brauchen die Kufen nur noch einen speziellen Schliff. Janina Acker vom Fachdienst Sport der Stadt Marburg betreut den Eispalast und durfte selbst schon ein paar Runden drehen.
Also es ist schon sehr eisähnlich. Natürlich, es ist kein Eis, das ist so. Aber es ist schon wirklich sehr eisähnlich. Es ist rutschig. Man muss wirklich auch aufpassen, dass man nicht hinfällt. Und es tut auch genauso weh wie beim echten Eis auch. Aber es ist schon echt eine super Alternative.
An die ich mich beim Testen aber auch erst einmal gewöhnen musste. Die ersten paar Schritte waren wirklich, es hat eher so ein bisschen gehakt und gestockt und man kam gar nicht weiter. Und dann auf einmal wird es super, super rutschig und dafür muss man erstmal ein Gefühl entwickeln. Aber es gibt noch Hoffnung für mich und alle anderen, die sich auf synthetische Eis trauen wollen.
Also da fehlt jetzt noch die erste Ölschicht, dass man einfach ein bisschen besser auf dem Eis gleitet. Wir sind natürlich jetzt auch in den Vorbereitungen. Ja, und was natürlich auch ein großer Punkt ist, dass die Eisbahn jetzt komplett neu ist. Also es waren hier jetzt noch keine 10 Personen drauf, die alle mal eine Runde gefahren sind. Und sobald das Eis ein wenig eingelaufen ist, hat man mehr Halt, es wird einfacher und man gewinnt auch ein bisschen an Stabilität auf dem Eis.
Schlittschuhlaufen auf künstlichem Eis. Das ist jetzt in Marburg möglich. Die Stadt setzt auf die synthetische Alternative, um Strom und Kosten zu sparen. Infos dazu hatte Janina Michel. In Hessen bleiben immer häufiger Briefkästen leer. Die Post kommt einfach nicht und das kann sehr ärgerlich sein. Rechnungen sind wichtig. Ein Gruß an die Oma kann aber genauso wichtig sein. Insgesamt gab es in Hessen dieses Jahr schon doppelt so viele Beschwerden wie letztes Jahr. Und der Dezember kommt ja noch. Die Gründe sind wohl Corona und Personalmangel. Und das Problem wird immer größer. Mehr dazu von Andrea Bonhagen.
Die Bundesnetzagentur verzeichnet mehr Beschwerden. Die Netzagentur ist die Aufsichtsbehörde der Deutschen Post. Wenn man mehrfach Probleme mit der Post hatte, kann man sich dort beschweren. Und insgesamt kamen in Hessen bis Ende Oktober rund 2400 Beschwerden an. Das sind doppelt so viele wie letztes Jahr. Da waren es gut 1200. Und so findet man auch Menschen, die Probleme mit der Post haben. Beate Kubis zum Beispiel.
Als ich eine Geburtstagskarte geschickt habe an meine Freundin, oder einen Brief vielmehr, mit einer Konzertkarte zum Rheingau-Musikfestival, die dann leider niemals angekommen ist. An dem gleichen Tag hatte ich auch noch eine andere Karte in denselben Briefkasten eingeworfen, die auch nicht angekommen ist, so folgere ich, dass wahrscheinlich der ganze Briefkasteninhalt irgendwo im Müll gelandet ist.
Sie will nun die Post lieber in andere Briefkästen einwerfen. Andere in der Wiesbadener Innenstadt erzählen,
dass wir einfach auf unsere Post gewartet haben, die schon lange überfällig war. Und es wurde einfach nicht zugestellt. Mehrere Tage später, nachdem wir es erwartet haben. Es war schon das eine oder andere Mal, was wirklich wichtig war.
Sie kommt sehr spät bei uns, 17 Uhr.
Es hat schon mal länger gedauert, also schon ein bisschen außerhalb Erdenheim draußen. Ja, und da hatte schon ein bisschen das unregelmäßig oder spät die Post kam. Manchmal früh eingeworfen, manchmal später im Abend, manchmal auch mehrere Tage keine Post. Da denkt man, hast nichts gekriegt, auf einmal war dann was da. Und dann guckst du auf ein Datum von dem Brief, oh, war doch ein paar Tage länger unterwegs. Ne? Und jetzt hat es schon wieder ein bisschen normalisiert.
In Wiesbaden haben sich im September und Oktober die Beschwerden gehäuft. In Rottgau, Flörsheim, Groß-Gerau und Büttelborn im November. Dann prüft die Netzagentur und fordert eine Erklärung von der Deutschen Post. Die ist nämlich gesetzlich verpflichtet, 80% der Briefe am nächsten Tag auszuliefern. Stefan Hess, Sprecher der Deutschen Post, räumt ein, dass es mehr Beschwerden gibt.
Wir haben seit Mitte September einen sehr starken Anstieg an Corona-Erkrankungen in unseren Betrieben festgestellt, die wir natürlich auch nur bedingt ersetzen konnten.
Aber
wir haben 80% der uns anvertrauten Inlandsbriefe bereits am nächsten Tag zugestellt. Und über 95% waren einen Tag später da. Das sind auch, wenn Sie mal im internationalen Vergleich gehen, sehr, sehr gute Werte. Und das ist auch keine leichte Übung gewesen.
Unterdessen fragt der Postvorstand Frank Appel, ob das noch zeitgemäß ist, dass Briefe am nächsten Tag da sein müssen. Reicht es nicht, wenn der Brief am zweiten Tag ankommt? Das würde Kosten sparen.
Ärger mit der Post. Den gibt es jetzt bei uns in Hessen besonders oft. Woran das liegt, das hat hr-Inforeporterin Andrea Bonhagen nachgefragt. Diese Schüler wollen hoch hinaus, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die Weltraum AG der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Lich im Kreis Gießen könnte die erste Schule in Europa werden, die ihren eigenen Satelliten ins All schickt. Wie das alles funktionieren soll, das hat sich hr-Info-Reporterin Sonja Fouraté zeigen lassen. Denn sie hat die Weltraum-AG besucht.
Also ganz wichtig heute. Antrag, Stiftung für die 5.000 Euro. Antrag, Digitalministerium, den sollen wir auch was schicken. Antrag, Förderverein, Formular liegt hier. Drei Anträge. Ist wie im richtigen Leben.
Das richtige Leben als Wissenschaftler. Das proben die Schülerinnen und Schüler der Weltraum-AG an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Lich. Und dafür haben sie sich Großes vorgenommen. Als erste Schule in Europa wollen sie einen echten Satelliten bauen und ins All schicken. 3, 2, 1, 0. All engines running, commit. Der Leiter der AG, der Physiklehrer Bernhard Krenig, trägt die Idee dazu schon seit 15 Jahren mit sich herum, seit er einen Artikel über Kleinsatelliten gelesen hat.
Vor über 2 Jahren haben wir dann mit einer Gruppe gesagt, wir probieren's. Aber ich habe dann geschrieben Raketen-AG und habe den Schülern gesagt, ihr braucht es gar nicht so groß zu erzählen, das glaubt euch so oder so keiner.
Unglaublich aber war, die Schüler haben ein amerikanisches Unternehmen gefunden, das die Materialien für einen Satelliten zur Verfügung stellt und das den kleinen Würfel mit einer Trägerrakete ins All schickt, von der Nordküste Kaliforniens aus. Dafür mussten die Schüler monatelang Anträge an verschiedene Stiftungen schreiben. Mit Erfolg. Sie haben das Geld fast beisammen. Mehrere 10.000 Euro kostet das Projekt insgesamt. Einer der Schüler ist der 15-jährige Pascal. Ihm ist es bei dem vielen Papierkram nie langweilig geworden.
Die Vorarbeit ist die halbe Miete, weil man muss natürlich erstmal das Geld zusammenkriegen. Normalerweise ist es total teuer. Natürlich Weltraumfahrt, da weiß man, da steckt viel Geld dahinter. Aber sie haben es auf einem sehr akademischen Preis bekommen, also dass es auch bezahlbar ist mit Stiftung. Und da muss man sich halt auch drum kümmern, das gehört einfach dazu.
Gerade hat die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA die Teile des Licher-Satelliten gecheckt und für gut befunden. In den kommenden Wochen schraubt und lötet die AG den Würfel in Millimeterarbeit zusammen. Am Ende ist er etwas größer als ein Zauberwürfel und von Mini-Solarmodulen bedeckt. Anfang des kommenden Jahres geht er dann auf große Reise ins All. Dort soll er Daten über den Grundwasserspiegel und Insekten in Deutschland sammeln. Bis dahin heißt es, Anträge schreiben und das restliche Geld für den Start einsammeln. Ein paar tausend Euro fehlen noch.
Die Weltraum-AG der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Lich will einen eigenen Satelliten ins All schicken. Infos dazu hatte Sonja Fouraté. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel. Die Sendung gibt es wie immer als Podcast auf hessenschau.de.